Drei Spieltage ist die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga alt. Uli und Wolfgang, Zeit, sich festzulegen, wie viele Mannschaften, die in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga spielen, haben wir denn da am Montagabend im Max-Morlock-Stadion spielen sehen?
Wen meinst du? Nürnberg und Darmstadt, meinst du?
Ja.
Du glaubst, dass eine der beiden Mannschaften aufsteigen könnte?
Du glaubst es nicht.
Wenn dann eher Darmstadt, sage ich jetzt mal, tollkühn. Der Club sollte tatsächlich zufrieden sein, wenn es eine ruhige Saison werden sollte.
Bist du da ein bisschen Forscher, Uli?
Nein, nicht wirklich. Also ich muss sagen, Darmstadt fand ich gestern wirklich beeindruckend. War verdienter Sieg, auch wenn es am Ende glücklich war. Aber da ist ja Potenzial vorhanden, auf jeden Fall. Und beim Club, würde ich jetzt auch mich dem Wolfgang anschließen, wenn du mir jetzt sagst, das wird irgendwie Platz 8. Am Ende würde ich es momentan unterschreiben.
Platz 8?
Ja. Ui. Platz 8 ist ein super Platz.
Mhm. Schöner Platz, ja.
Einstelliger Tabellenplatz.
Darf ich kurz was einwenden?
Ja, bitte.
In Regensburg, zu Hause gegen Sandhausen und gegen Darmstadt in der vergangenen Saison wie gespielt?
In Regensburg unentschieden.
Ein glücklicher Punkt gegen Sandhausen.
Gegen Sandhausen 2-3 verloren?
Nee, gewonnen 2-0 zu Hause.
Echt? Alles war das Auswärtsspiel, also da. Ja, okay.
Und gegen Darmstadt in der letzten Minute 1-2 verloren. Soll nicht viel heißen, aber.
du willst uns auf eine weitere Katastrophensaison vorbereiten.
Da hat er die ganze Nacht dafür recherchiert.
Ja, Wahnsinn.
Doch auffällig tatsächlich, dass ich gestern auch ein paar Verhaltensmuster wieder erkennen ließen, die letzte Saison besorgniserregend waren, muss man ehrlich sagen. Also die Mannschaft hat nach Führungen nicht so wirklich gewusst, wie es weitergehen soll. Das war letztes Jahr auch das große Problem. Und die Konstanz über 90 Minuten, wie oft hat das Palli Kutscher letztes Jahr ungefähr erwähnt, nach Spielen, oft genug. Die war natürlich gestern auch nicht unbedingt zu erkennen. Es waren gute Phasen, es waren schwache Phasen im Spiel. Und vor allem wie die Box, sagt man ja heutzutage, die Box, verteidigt wurde. Nicht nur bei den Gegentoren war tatsächlich eine Mannschaft nicht unbedingt würdig, die ambitioniert ist wie der Club.
Zack, ist alle Euphorie weg. Merkt spätestens jetzt, ihr hört Kadepp, den Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblawi und die hier für die Zerstörung der Euphorie zuständig sind, Wolfgang Lars und Uli Dickmeier. Wir sprechen über dieses Spiel vom Montagabend. 2-3 hat der Club gegen Darmstadt 98 verloren. Wir sprechen über anstehende Aufsichtsratswahlen und ein bisschen über Nazis. Ist ja unser allgemeines Hobby, über Nazis reden, nicht mit, sondern über. Aber vorher stellt uns mal Thomas Korell kurz unseren Sponsor vor. Bis gleich.
Kadepp. Der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Im Winter hätte der erste FC Nürnberg fast einen neuen Trainer bekommen. Winter war es nicht ganz, sondern eher der Herbst 2019. Und dieser Trainer hätte heißen können Markus Anfang. Man hat sich dann aber für Jens Keller entschieden. Tja, wenn man Darmstadt 98 am Montag so gesehen hat, wie die Fußball spielen, hätte man sich diesen Markus Anfang doch eigentlich auch beim Club vorstellen können, oder?
Man kann sich beim Club eigentlich alles vorstellen. Aber er hat natürlich auch eine Mannschaft zur Verfügung, die einfach diesen Fußball auch spielen kann. Beim Club ist es ja gerade so, dass da so ein kleiner Transformationsprozess stattfindet. Der Trainer möchte ja auch eine andere Philosophie da sehen auf dem Platz. Ja, es ist wie gesagt ein Prozess, ob der letztlich von Erfolg gekrönt sein wird. Wird man sehen. Also Darmstadt hat gestern schon klar die Schwächen aufgezeigt, die diese Mannschaft nach wie vor hat. Und ich denke, es sind alle gut beraten, vorsichtig zu sein in den nächsten Wochen und zu versuchen, die Punkte zu holen, damit man nicht wieder so eine Saison erlebt wie die letzte.
Was war denn gut am Montag? Ihr wart beide im Stadion, Uli. Sag mal, was dir gefallen hat am ersten FC Nürnberg.
Also gefallen haben mir die beiden Tore, die waren sehr schön. Mhm. Also da waren wir ganz verzückt nach gerade mal 3 Minuten. Herrliche Flanke von Lohkämper, schöner Flugkopfball von Hack. Hat man jetzt auch lange nicht gesehen, war schön rausgespielt, schön abgeschlossen. Da waren wir fast schon ein bisschen euphorisch auf der Pressetribüne. Mhm. Und auch das zweite Tor von Lohkämper, muss man sagen, schöne Einzelaktion, schönes Dribbling, schöner Abschluss. Die waren wirklich sehenswert, die beiden Tore. Es waren aber halt auch so die einzigen richtig guten Chancen, die man hatte. Also viel mehr habe ich mir nicht notiert.
Es gab noch einmal diesen Konter, den...
Ja, den haben wir uns gestern schon ein bisschen gestritten, nicht auf der Pressetribüne, aber ich fand den ganz schlecht abgeschlossen, diesen Überzahlkonter. Das war sehr reizvoll und Wolfgang hat es nicht ganz so kritisch gesehen, aber der macht Dovid dann halt alles falsch, was man falsch machen kann.
Was hat er denn für eine Note bekommen, Uli?
Eine 4? Ja.
Okay.
Nein, ich finde, er muss in der Situation entweder aufs Tor durchziehen oder halt Hack in Lauf spielen, aber nicht Hack in Rücken spielen. Das war einfach und damit war es dann so pufft. Das war schon sehr reizvoll. Aber wie gesagt, viel mehr war ja nicht. Also, und dann kommen die Abwehrleistung dazu. Aber nochmal einzuhaken von vorhin, es verwundert mich, es waren wieder dieselben Spieler wie letztes Jahr. Also es war wieder kein Neuzugang in der Startelf, selbe Elf wie gegen Sandhausen, da hat es ja funktioniert, muss man sagen. Mhm. Aber letztlich waren halt auch viele Fehler und viele Defizite, die man in der letzten Saison, von der letzten Saison her kennt, die waren halt einfach wieder zu sehen. Und es ist halt dasselbe Personal. Und ich weiß nicht, ob der Trainer da so viel Einfluss hat, um gewisse Sachen den Herrn auszutreiben.
Das ist ja, Wolfgang, fällt dir noch ein bisschen was Positives ein, außer der beiden Tore? Das ist ja eine bedenkliche Stimmung, in die wir uns
Muss ich nochmal nachschieben, ganz so schlimm, wollte ich klingen lassen, wie es vielleicht geklungen hat. Nein, in Ansätzen war da zu sehen und es gab auch ein paar Lichtblicke, aber am Schluss, wenn du halt 3-2 verlierst, wenn du 3 Gegentore in der Box bekommst,
Box,
um auch mal dieses schöne Wort zu zitieren, dann war es halt einfach nicht gut. Und Klaus hat ja selber gesagt, es war verdiente Niederlage, es war kein gutes Spiel, man hat andere Ansprüche und dass man mit dem Gezeigten jetzt nicht zufrieden sein kann.
Wolfgang, Positives?
Positiv fand ich tatsächlich, wie teilweise umgeschaltet wurde, also wie schnell das ging. Also da wurden wirklich die Bälle relativ schnell vertikal gespielt und die Mannschaft drückte auch super nach. Nur fehlte halt so im letzten Platzdrittel dann immer noch dieses Quäntchen, dieses gewisse Etwas, dieser letzte Pass, wie eben von Dovid dann auf Hack in dieser einen Situation. Das Tempo, das phasenweise zu sehen war, hat mir wirklich gut gefallen. Muss ich ehrlich sagen, mir hat auch Nürnberger gefallen, auch wenn ihm zwei Fehler unterliefen. In der ersten Halbzeit hat er am Strafraum mal den Ball vertändelt und in der zweiten Halbzeit hat er sich da auf rechts mal ziemlich einfach ausspielen lassen. Aber er hatte wirklich gute Aktionen in der Balleroberung, auch im Ballverteilen. Er ist technisch richtig gut. Also das ist einer, auf den man tatsächlich setzen muss. Weil es gestern ein großes Thema war, 3 Gegentore im Strafraum bekommen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man die Gegentore immer irgendwie im Strafraum kriegt, außer halt einen aus 30 Metern in den Winkel. Aber das ist ja letztlich das A und O, dass man den Strafraum gut verteidigt. Und deswegen war der Trainer auch so sauer nach dem Spiel. Weil es einfach die sogenannten Basics sind, die hat er auch erwähnt. Also er hat sich da auch selber ein bisschen in die Pflicht genommen. Er hat dann irgendwie erzählt, dass es sogar sein könne, dass er zu viel sich mit der Taktikanalyse beschäftigt habe vor dem Spiel, zu viel mit möglichen Schwächen von Darmstadt 98 und darüber seien dann möglicherweise die sogenannten Basics ein bisschen verloren gegangen, meinte er, also sprich, dass man einfach halt konsequent in den Zweikampf geht und versucht, seinen Strafraum sauber zu halten. Wenn man die Gegentore sieht, das war ja schon wirklich sehr billig, also vor allem die beiden Innenverteidiger, die Irrlichter dann da schon gewaltig bei mindestens 2.
Obwohl wir die doch jetzt so sehr gelobt haben nach den beiden ersten Partien in Regensburg und gegen Sandhausen. Und
jeder darf mal ein schlechtes Spiel machen, um Gottes Willen, aber es wirkte halt phasenweise, also gerade beim zweiten Tor wirkte es auch fast ein bisschen apathisch bis phlegmatisch, also wie die beiden da in der Mitte den Melem erstmal an den Ball kommen lassen, ihm dann wirklich 2 Meter Platz geben, um sich zu drehen und dann sich wohl auch nicht einig waren, wer auf ihn draufgehen sollte. Also das sah wirklich nicht gut aus, muss man ehrlich sagen.
Ich fand das den ersten Ausgleich auch schon ziemlich schräg, als der Ball da fröhlich durchs Max-Morlock-Stadion hüpfte. Ein neuer Publikumsliebling. War das Ironie des Publikums oder?
Also es war ernst gemeint, da bin ich mir relativ sicher erstmal.
Okay.
Erste Halbzeit hat er schon auch seine zwei, drei Szenen gehabt, wo er Glück hatte, muss man ehrlich sagen, wo Dursun da den Pfosten trifft, wo Dursun zum Kopfball kommt und mit Tania super, super reagiert.
Da also allerdings, da hüpft er sehr komisch durch den Strafraum. Da fiel mir auch das erste Mal auf, Lukas Müller. Ja,
der Bonus des Tores vom Sonntag davor war natürlich schon noch zu spüren. War dann nach dem 2-3, ja.
Hat es da noch jemand gerufen nach dem 2-3 dann? Nee, oder?
Da rief eigentlich keiner mehr irgendwas. Also es gab auch keine Pfiffe oder so im Stadion. Die Leute waren einfach wieder, oder fühlten sich, glaube ich, einfach wieder erinnert an die letzte Saison, wo es ja doch ein paar Mal in den letzten Minuten dann noch den Bach runterging. Das war dann mehr so dieses, ja, wir waren eigentlich gut drauf, aber jetzt, wie hat es der Kollege Pöllinger auf nordbayern.de geschrieben, jetzt haben wir noch diesen Upturner bekommen in der letzten.
Upturner? Das ist heute ein Denglisch-Podcast, den wir hier fabrizieren. Gefällt mir sehr gut. Bleiben. Ich fand es ja immer schon ein bisschen schräg, dass das Publikum sich so auf ihn einschießt und alles Schlechte nur an ihm erkennen will. Das ist jetzt vielleicht vorbei. Ich glaube, Adam Zrelak ist jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Der wird auch in unschöner Konsequenz in den sozialen Medien beschimpft. Ist es normal beim Fußball, dass man sich immer einen rauspickt und der dann der Böse ist?
Also beschimpfen muss man schon mal gar niemanden.
Ja.
Stell dir vor, wenn wir dauernd beschimpft würden, bloß weil wir einen schlechten Artikel schreiben, wir könnten ja nachts nicht mehr ruhig schlafen. Also das ist ja unbestellbar.
Das stimmt, ja.
Und wir beschimpfen, das ist ja auch gar nicht passiert. Also,
genau, wir werden nie beschimpft. Wir kriegen nur sonnige Nachrichten von uns wohlgestimmten Menschen.
Ja, aber Zrelak hat natürlich schon das Problem, da wartet man jetzt auch schon seit geraumer Zeit darauf, dass irgendwann mal was passiert. Okay, war auch lange verletzt, muss man ja berücksichtigen. Aber auch gestern war das dann schon ein sehr unglücklicher Auftritt. Also was natürlich oft im Abseits stand oder sich dann halt doch nicht durchsetzen kann. Und man muss natürlich schon aufpassen, dass man dann in so ein gewisses Fahrwasser gerät als Spieler. Bei Mühl fand ich es immer ein bisschen unfair. Also man fordert immer, dass eigene Talente, eigene Spieler gefördert werden und eingebaut werden. Dann schafft es mal einer. Hat eine gute oder passable Bundesliga-Saison gespielt. Glaube ich, hat von seiner Körpersprache, hat er sowas an sich, was immer so ein bisschen dazu reizt, ihn schlechter zu sehen, als er vielleicht ist. Also immer diesen Kopf nach unten. Und ich fand ihn gestern, muss ich sagen, phasenweise aber auch gar nicht so schlecht. Also natürlich letztlich, wenn du als Innenverteidiger bei den Toren pennst oder da keine gute Figur machst, dann hast du nicht gut gespielt, das ist mal klar. Aber er hat durchaus auch Phasen gehabt, auch so im Spielaufbau, wo er mal den Ball am Fuß geführt hat und dann auch mal versucht hat, nicht nur ihn ins Gegnerische auszuschießen, sondern auch mal was Konstruktives zu machen, fand ich phasenweise gar nicht so schlecht. Aber letztlich, gut, er reduziert sich Tore und da hat er nicht gut ausgesehen.
Der Trainer war sehr böse, habe ich vorhin nochmal deinen Nachbericht auf nordbayern.de entnehmen können. Wolfgang, was hat er denn genau zu bemängeln gehabt?
Er war nicht böse, er war einfach ziemlich enttäuscht. Also was wir vorhin schon erwähnt hatten, was ihm halt vor allem missfallen hat, war die Abwehrleistung. Also wie halt gerade bei den Gegentoren der Block hinten stand, dass auch viele Sachen, die er im Training jetzt einstudiert hatte und die geübt hatte und die eigentlich ganz gut funktioniert hatten, auch in Regensburg und gegen Sandhausen, jetzt einfach wieder weg waren. Das hat ihn schon ein bisschen zu denken gegeben, glaube ich. Also dieser Prozess, den er immer wieder erwähnt, der kann natürlich sehr langwierig werden. Aber das ist dann in einem Spiel wirklich, es waren ja nicht nur die drei Gegentore, es waren ja noch vier, fünf andere Szenen, die der Abwehr kein gutes Zeugnis ausstellten. Dass diese Verhaltensweisen jetzt dann komplett wieder ins Gegenteil sich umkehren, das hat ihn wahrscheinlich selber überrascht. Er hat geglaubt, die Mannschaft sei ein bisschen weiter, denke ich.
Gerade ich auch.
Im Defensivverhalten. Und ja, er war, glaube ich, vor allem ernüchtert, dass es halt auf einmal wieder so extrem in die andere Richtung ging.
Ich fand es tatsächlich auch so ein bisschen, es hat wieder so mutlos ausgesehen nach dieser 1-0-Führung. Besser kann ein Fußballspiel ja kaum losgehen. Und dann wirkte das wieder so, als hätten sie Angst vor dem Ausgleich, der dann auch irgendwann kommt. Ich glaube, du hast es irgendwo geschrieben, Uli, dass da dann einer fehlt, oder ich glaube, du hast es im Zusammenhang mit Johannes Geis geschrieben, dass dann einer fehlt, der da sich ein bisschen größer macht, vielleicht als er ist, um der den anderen zu zeigen.
Um ein bisschen in Fußballfloskeln zu verfallen, die Ärmel hochkrempelt.
Boah, Wahnsinn.
Nein, ich fand es
gut. Wäre mal interessant, was man heutzutage zu Ärmel hochkrempeln sagt. Da gibt es ja bestimmt jetzt auch schon einen englischen Begriff dafür oder sowas. Aber naja.
Sie haben ja meistens kurzärmelige Trikots an, also geht das ja auch nicht.
Ja, aber ja, Uli, fehlt er, oder?
Ja, das fehlt. Also ich habe es gar nicht mutlos, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, es war schon auch der Qualität des Gegners geschuldet. Das hat ja auch Markus Anfang gelobt, die Reaktion seiner Mannschaft nach diesem frühen Rückschlag und dann auch nach der erneuten, nach dem 2:1. Da war halt eigentlich eine gute, kompakte Mannschaft gegenstand, die selber auch die Initiative ergriffen hat. Die hatten ja, glaube ich, 70% Ballbesitz insgesamt. Also es war auch schwer. Und da fehlt dann halt wirklich so diese zentrale Figur. Ich fand Johannes Geis als Ballverteiler ein paar schöne Aktionen gehabt, auch beim Umschaltspiel. Das kann er ja dann den Ball schnell nach vorne bringen. Aber es ist natürlich keiner, der jetzt da auch mal den Ball am Fuß führt und einfach mal die Wege macht und mal Lücken reißt. Das ist nicht sein Spiel. Und da fehlt schon irgendwie einer in der Mannschaft. Und ich kann mich nur wiederholen, es ist halt dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr. Also man kann jetzt nicht erwarten, es kam nicht von ungefähr, dass der Club letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Und es ist dieselbe Mannschaft. Man muss wirklich einfach hoffen, dass Scheffler irgendwann bald fit wird, dass man da vorne wirklich einen drin hat, der die Dinger dann auch mehr reinmacht. Und vielleicht Singh noch irgendwann richtig integriert. Der hat ja mit Sicherheit Talent. Und dann schauen, dass es besser wird.
Scheffler sprichst du an, natürlich. Serdar Dursun hat das gestern sehr deutlich gemacht, wie viel das wert ist, oder Wolfgang? Auch so einen großen Menschen da vorne in Strafraumnähe rum. Wann ist Scheffler, Herr Scheffler, einsatzbereit?
Scheffe heißt er.
Scheffe heißt er. wir bleiben hier ja immer so förmlich. Wir fraternisieren nicht. Ne?
Nein.
Immer wieder muss man euch das einbläuen.
Also ich habe mit ihm ja
Herr Scheffe.
Ich habe mit ihm letzte Woche mal gesprochen. Er meinte, dass jetzt die Länderspielpause für ihn natürlich zu einem guten Zeitpunkt kommt. Er versucht jetzt aufs Niveau zu kommen, um gegen St. Pauli eine Option zu sein. Soll dann auch am Freitag gegen, Achtung, Jan Regensburg im Testspiel auch seine Minuten bekommen.
Schon wieder Testspiel gegen Jan. Was ist denn da los? Das ist Wolli.
Ja, kurze Wege hieß es gestern und natürlich auch der Pandemie geschuldet. Ja. Also sie dürfen jetzt nicht gegen Johannes oder gegen Gostenhof spielen. Sie müssen.
Dass du jetzt nicht Ansbach-Eib erwähnt hast, das enttäuscht mich. Oder gegen den ESV Ansbach-Eib.
Ja. Sie müssen wohl einen aus der Blase nehmen und dann halt wieder Regensburg. Also wird zwar langsam ein bisschen langweilig und eintönig, aber es geht ja um Erkenntnisse und nicht darum, wie der Gegner heißt. Also das auch Scheffler
seine
Minuten kriegen. Misicjan soll auch noch jetzt näher rangeführt werden ans Aufgebot. War ja gestern das erste Mal auf der Bank gesessen, seit 17 Monaten, habe ich nachgeschaut.
Okay.
Das letzte Mal beim letzten Bundesligaspiel in Freiburg. Also für ihn geht es auch langsam aufwärts und wenn er natürlich in Form käme, wäre das natürlich auch eine Option für die Außenbahn, wo ja gestern in den letzten Minuten auf einmal Hanno Behrens auftauchte, was auch nicht ganz nachvollziehbar war für die Beobachter. Also Behrens ist ja alles, aber kein Flügelspieler.
Aber wobei, ich finde ja, dass unter dem neuen Trainer diese Außenpositionen doch ein bisschen mehr in die Mitte gerückt sind, also eher so Halbpositionen sind, oder? Das ist vollkommen falsch beobachtet, weil ganz außen sollen ja dann doch eher sollen ja doch eher Enrico Valentini und Tim Handwerker dann hin und her rennen, aber deshalb.
Er hielt sich schon überwiegend auf dem Flügel auf. Muss man, glaube ich, nicht verstehen, ihn da einzuwechseln und dann da rauszustellen. Also da gäbe es wahrscheinlich schon noch ein paar andere Alternativen. Für mich ist Behrens nach wie vor ein Spieler, der in der Mitte aufgestellt werden muss, weil er da einfach seine Stärken viel besser zur Geltung bringen kann. Aber egal, es ist vorbei.
Was ist vorbei? Das Spiel oder die Zwei von Hanno Behrens hast du gerade. Da beendet er die Karriere von Hanno Behrens.
Also, es kommen ja ein paar zurück. Also wie gesagt, Schäffler soll gegen St. Pauli wieder dabei sein. Köpke soll wohl auch wieder soweit hergestellt sein. Also ist wohl nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Nisicjan, wenn in Form kommen sollte, das sind natürlich schon drei echte Alternativen, die vorne natürlich weiterhelfen. Aber Probleme gibt es ja, wie man am Montag gesehen hat, ja leider auch neuerdings wieder hinten. Also da gibt es ja gut mit Markreiter noch einen erfahrenen Innenverteidiger. Haben wir noch einen? Pius Kretschmer aus Schweinfurt. Uli, wie weit ist der?
Knote nicht zu vergessen.
Knote. Ja. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft in den zwei Wochen wieder sammelt, gegen Regensburg ein gutes Spiel macht und dann wieder mit Kopf nach oben nach St. Pauli fährt und da vielleicht ein besseres Spiel macht als am Montagabend im Max-Morlock-Stadion.
War halt blöd, dass das Spiel jetzt Montagabend war. Ne? Wäre es am Sonntag gewesen, hätten wir gestern nochmal reagieren können auf dem Transfermarkt. Aber man dachte ja, man ist gut aufgestellt.
Ist man wahrscheinlich auch. Rückschläge gehören ja zur Entwicklung, auch wenn mich das immer noch beschäftigt, dass Wolfgang diese Parallelen zur Vorsaison hergestellt hat und dass es praktisch genauso läuft wie letztes Jahr.
Ja. Nein, es läuft nicht genauso wie letztes Jahr, aber es sind schon, oder es waren ein paar Muster zu erkennen, die letztes Jahr halt uns ja schon relativ ausführlich beschäftigt haben. Also, wie wir es vorhin auch schon diskutiert hatten, also was machen wir nach dem 1-0 in der dritten Minute? Ja, also wie du sagst, ein Spiel kann nicht ich sag's jetzt mal flapsig, geiler beginnen für eine Mannschaft. Du gehst in Führung, du weißt, der Gegner muss kommen, du hast Platz zum Kontern. Also das war ja wie gemalt für den Club, aber da kam ja dann lange Zeit eigentlich gar nichts mehr nach vorne. Also hat mir doch ein paar Fragen gestellt gestern, dieses Spiel.
Hat es euch überrascht, dass der erste FC Nürnberg nichts mehr getan hat auf dem sogenannten Transfermarkt? Oder findet ihr das, was an Neuzugängen da ist, reicht jetzt erstmal und es ist tatsächlich keine Notwendigkeit da. So hat es ja, glaube ich, auch der Trainer letzte Woche nochmal in einem Pressegespräch gesagt, dass er zufrieden ist mit dem, was er da an Spielern um sich versammelt hat.
Ja, es hatte sich ja angedeutet, eben also überraschend war es deswegen, glaube ich nicht, dass gestern nichts mehr passiert ist. Choupo-Moting hat sich dann doch für Bayern entschieden, das war vielleicht die kleine Überraschung. Aber ja, ich kann da nur wiederholen, was ich auch schon vor Wochen gesagt habe. Ich hätte mir schon noch eine Versteigerung für die Innenverteidigung gewünscht. Mhm. Weil man mit Mavropanos da einfach jemanden nicht mehr zur Verfügung hat, der schon eine große Qualität hatte. Hat man jetzt auch in Stuttgart gesehen. Hat zwar bei einem Tor nicht gut ausgeschaut, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht.
Ja, aber das ist. Was hättest du ihm für eine Note gegeben?
Mavropanos.
Ja.
Zu wenig 4. Verfolgt.
Ja, okay.
Ja. Nein, aber man hat noch junge Spieler hinten dran, aber da weiß man auch noch nicht, wie die sich entwickeln. Und Mike Reiter ist bekannt, es ist verletzungsanfällig. Jetzt hat man das Duo mit Sörensen und Mühl, die es in den ersten beiden Spielen ordentlich gemacht haben. Jetzt gestern nicht so ordentlich, aber so eine Alternative, fände ich, hätte dem Verein da schon noch gut zu Gesicht gestanden. Aber auf mich hört ja keiner.
Auf dich auch nicht, Wolfgang, aber hättest du dir auch noch irgendeinen gewünscht?
Ja, was heißt gewünscht? Also es ist ja letztlich auch eine Frage des Geldes. Und wenn man sieht, wie da gerade die Einnahmen auch wegbrechen, muss der Club natürlich auch auf die Einnahmenseite schauen und kann nicht ausgeben, wie er möchte. Also klar, so ein Leihgeschäft wäre immer wahrscheinlich noch drin gewesen, aber sie sagen halt, wir vertrauen dieser Mannschaft, das ist eine harmonische Gruppe, die ist talentiert und entwicklungsfähig und ja. Dann, damit hat sich das Thema dann halt letztlich auch erledigt. Das muss der Club wissen, ob es reicht oder nicht. Und sie sind der Meinung, es reicht. Also alles gut. Und zum Mavropanos muss ich sagen, er hat ja auch nur 11 Spiele gemacht letztes Jahr. Er war ja auch ein paar Mal verletzt. Da natürlich super, muss man ehrlich sagen. Also überwiegend sehr, sehr stark in der Innenverteidigung. Und wie der Uli sagt, also da hat man tatsächlich sich schon überlegen können, ob da vielleicht noch eine Verstärkung gut gewesen wäre.
Everton hätte man haben können.
Wechselt zu den Würzburger Kickers.
Ja.
Ein erstaunlicher Transfer. Oder?
Ja, war überraschend.
Ist der, aber der macht ja noch weniger Spiele als irgendjemand, also deshalb.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht wirklich zurückgeholt, war jetzt nicht ganz ernst gemeint.
Also wir meinen hier alles ernst, Uli. Das, ja. Das muss dir noch, noch besser vertraut werden.
Was man natürlich auch nicht vergessen darf, letzte Saison hat auch Patrick Erras das öfter mal hinten in der Verteidigung gespielt. Also
in der Dreierkette.
In der Dreierkette zentral. Also da bricht oder ist natürlich auch nochmal einer weggebrochen, der eine gute Alternative war für den defensiven Block. Also ja, da bin ich dann schon bei Uli, da hätte man vielleicht tatsächlich nochmal nachlegen können, aber wir sind nicht in der Verantwortung, wir sind nur diejenigen, die es beurteilen müssen. Und
die es hinterher besser
wissen. Die es vor allem hinterher besser wissen.
Darin haben wir es zu einiger Meisterschaft gebracht. Wir sagen euch dann auch am Ende der Saison, was alles hätte besser sein können. Jetzt behalten wir das noch für uns. Ja, sonst noch was zu diesem Spiel gegen Darmstadt? Also bis darauf, dass Darmstadt wirklich eine gute Mannschaft, eine gute Zweitligamannschaft ist in dieser Saison. Wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, haben die ja auch in den Spielen zuvor schon ein Mehr an Chancen gehabt und dann doch eher unglücklich verloren oder unentschieden
gespielt. Also was mir wirklich gut gefallen hat, war die Atmosphäre. Also ich war gegen Sandhausen nicht im Stadion. Gestern war ich tatsächlich angetan. Also die Leute, die da waren, wollten die Mannschaft unterstützen. Es wurden Lieder angestimmt, die man jahrelang nicht gehört hat im Stadion.
Okay, zum Beispiel, willst du uns eins vorsingen?
Von der Elbe bis zur Isar habe ich.
Aha. Ja, okay. Das war ein wenig so 80er Jahre Nostalgiegefühl irgendwie. Also sehr, sehr spielbezogen, der Support auch. Es war dann auch mal wieder zeitweise ruhig und dann gab es wieder eine Ecke, dann war wieder Geschrei. Also für uns alte Menschen, die irgendwie in den 80ern mit Fußball sozialisiert wurden, war das ganz nett.
Du doch eher in den 70ern, Uli, oder?
Halt nett. 6772 Menschen waren da. Ja, ging mir, am Fernseher kriegt man ja von der Atmosphäre jetzt so viel nicht mit, aber mir ging es tatsächlich in Regensburg damals so, dass ich begeistert war, da endlich wieder Menschen zu sehen. An die Atmosphäre gegen Sandhausen kann ich mich jetzt schon immer erinnern. Aber
ja, das ist lang her.
Das ist sehr lange her, ja. Und es passiert ja immer so viel. Es waren demnach keine Ultras im Stadion, wenn 80er-Jahres-Support auf der Tagesordnung stand, oder?
Es wurden auch Lieder der Ultras angestimmt, tatsächlich.
Okay, okay.
Möglicherweise waren im Oberrang auch welche in der Nordkurve, ich weiß es nicht.
Inkognito.
Ist ja auch völlig wurscht. Ja. Der Block unten war leer. Und grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die meisten wahrscheinlich nicht im Stadion waren.
Ja, das ist auch, ich versuche nur auf ein anderes Thema hinzuleiten, ein sehr kompliziertes, das den 1. FC Nürnberg und uns alle jetzt gerade beschäftigt hat und in dem die Ultras eine Rolle spielen. Da berichtet hat zuerst die Süddeutsche Zeitung drüber, nämlich, dass da wohl ein Mensch gestorben ist, der ein doch sehr vernetzter Nazi war und dass die Ultras Nürnberg ihm sowohl mit einem Plakat am Max-Morlock-Stadion gedacht haben, als auch mit einer erstaunlich großen Abordnung auf seiner Beerdigung erschienen sind. Und dagegen hat sich in der Fanszene jetzt doch einiger Unmut entwickelt. Der Verein hat die Aktion schon verurteilt. Gab es im Stadion gestern irgendwelche Reaktionen auf diese Sache oder war überhaupt nichts.
Cool. Also ich habe auch extra vorher noch mal ein bisschen rumgelaufen, geschaut, ob irgendwo vielleicht noch ein Transparent hängt außen, aber da war gar nichts. Also weder irgendwelche Transparente noch irgendwelche Äußerungen auf den Rängen. Das Thema war gestern keins.
Wie seht ihr dieses Thema? Ich habe meine Gedanken schon formulieren dürfen für die Zeitungen, für die Nürnberger Zeitung und die Nürnberger Nachrichten und auf nordbayern.de auch nachzulesen. Macht man nicht sowas, oder?
Ja, dem ist eigentlich nicht viel anzufügen. Sehr lesenswerte Seite 3 Geschichte, kann man noch mal empfehlen. Ist eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen muss. Es geht nicht. Es ging ja, wie gesagt, auch nicht darum, dass hier irgendwie ein leicht rechtsorientierter AfD-Wähler oder was auch immer gestorben ist, sondern wirklich ein Nazi, der in dieser Blood-and-Honor-Szene dann fester Bestandteil war, dem Kontakte zum NSU nachgesagt werden. Man kann es wohl nicht ganz genau beweisen, aber es gibt wohl Indizien, dass es da durchaus Verbindungen gab und da ist einfach eine Grenze überschritten. Und man kann ja nicht alles damit abtun, dass jemand Clubfan ist und alles andere, was er in seinem Leben so treibt, interessiert mich nicht. Also wenn das die Logik dabei ist, möchte ich eigentlich kein Teil davon sein. Also ich finde es positiv auch, dass sich so gefühlt der ganz große Teil der Fans und Fanclubs sich da auch sehr klar positioniert hat. Die Ultras tun sich schwer. Wie man hört, gibt es ja wohl intern auch durchaus kontroverse Diskussionen, ob das jetzt so eine gute Idee war und ob man nochmal darauf reagieren soll oder sich irgendwie distanzieren soll, ist wahrscheinlich schwierig, weil das ist, glaube ich, schön geschrieben mit diesem verqueren Verständnis und Solidarität, das in dieser Szene eben besteht. Aber ich finde, da ist eben schon eine Grenze erreicht und muss man klare Trennung machen zwischen Fußballfan und was dieser Mensch in seinem Leben sonst so von sich gegeben hat. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Ja,
geht mir tatsächlich auch so. Ich finde es auch sehr beruhigend, dass es da in der Nürnberger Fanszene, in der Nordkurve, dann so viele Menschen gibt, die da sich zu Wort melden, intern oder auch öffentlich, und sagen, dass das einfach, dass das überhaupt nicht klar geht. Das, ja, gut, damit können wir das vielleicht tatsächlich abschließen und vielleicht schaffen es die Ultras irgendwann mal sogar, sich und den anderen Menschen einzugestehen, dass das eine Schwachsinnsaktion war. Man sympathisiert nicht mit Nazis. Man ist kein Nazi. Das ist eigentlich ja relativ einfach. Ja, wie machen wir jetzt weiter?
Wie kriegst du jetzt den Übergang zum Aufsichtsrat? Da bin
ich jetzt gespannt. Ja, dank dir.
Nazis!
Wir schauen mal, wie viele Nazis. Nein, okay. Wir reden über den Aufsichtsrat. Ein lustiges Gremium mitunter, das jetzt bald ohne Nazis besetzt wird, aber neu besetzt wird in manchen Positionen vielleicht auf jeden Fall, weil Günter Koch aufhört.
Stefan Müller auch.
Thomas Gretlein will weitermachen. Und dann dachte man am Anfang, dass sonst eigentlich keiner mitmachen will in diesem Gremium, Wolfgang. Es war, glaube ich, noch letzte Woche recht dünn, was da so an Bewerbern bekannt geworden war, oder?
Ja, was halt so durchsickerte, war dünn. Also täglich irgendwie ein Name. Also irgendwann waren es dann 5, 6. Aber gestern haben sich die Ereignisse ja förmlich überschlagen. Wenn man sich so die Liste anschaut, also es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich bin sehr froh, dass ich am 20. Oktober wohl mit dieser Mitgliederversammlung nicht viel zu tun habe, weil das wahrscheinlich eine zweitägige Veranstaltung wird, wenn die alle ihre Vorträge halten dürfen und wenn danach noch sich gefetzt werden darf. Also das wird eine längere Veranstaltung.
Das bloß mal zur internen Abstimmung. Warum, glaubst du, musst du dich nicht damit beschäftigen?
Weil ich ja Montagabend auf St. Pauli bin und erst am Dienstag heimkomme und ja, den Club da sportlich betreuen muss.
Okay, das heißt, es bleibt alles am Uli hängen.
Ich mache Amateurfußball.
Uli gibt Noten.
Das wäre mal schön, Noten für die Aufsichtsräte.
Ja, das wäre wirklich gut. Ja.
Einzelkritik.
Ja. Und unser Maulwurf kriegt dann immer eine 1. Es sind denn da potenzielle Maulwürfe, bei denen dabei, die sich da bewerben? Hättest du einen Favoriten, mit dem du schon seit Kindesbeinen an in engem Kontakt bist?
Schunli Pagenburg kennt man auf jeden Fall schon mal. Das ist schon,
ja. Okay.
Martin Driller eigentlich auch. Aber
okay. Wir geben hier eine Wahlempfehlung ab nach Maulwurf-Tauglichkeit. Spaß beiseite für ein paar Sekunden. Es bewerben sich tatsächlich interessante Menschen auch. Oder? Wolfgang, du hast da den besseren Überblick.
Ich habe den besseren Überblick. Ja, ja, gestern tatsächlich haben sich doch ein paar sehr interessante Optionen aufgetan. Also zunächst Professor Dr. Matthias S. Fifka, glaube ich.
Ja.
Ich hab alles beisammen. Lehrstuhlinhaber in der Uni Erlangen-Nürnberg und ein extrem bekannter Mensch wohl auch. Also ich kannte ihn vorher nicht. Der Kollege Böhm kannte ihn vom Eishockey.
Ja. Ja, der Kollege Böhm kennt ihn tatsächlich. Er wollte ihn auch schon mal in einen anderen Podcast einladen. Hat bisher noch nicht funktioniert. Ja, ein auch im Fernsehen gefragter Experte, ja, bei, dieser Herr Pfiffka.
Bei Phoenix war er schon ein paar Mal, habe ich gesehen. Und Mittelstürmer der Fürth Bullfrogs. Ich glaube, okay. Ich habe es richtig ausgesprochen. Nein, also natürlich jemand, der was auf dem Kasten hat, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Er will seine strategische Kompetenz auch einbringen in den Aufsichtsrat. Mhm. Will nachhaltigen Erfolg entstehen lassen, weil er sich damit auskennt. Und das hört sich doch schon mal recht vielversprechend an. Dann habe ich am Nachmittag noch mit Robert...
Nachhaltiger Erfolg, also bitte.
Ja, jetzt irgendwann wird es ja auch mal Zeit.
Nachhaltiger Misserfolg.
Robert Ilk sprechen dürfen, wurde dann von der Vorzimmerdame auch problemlos durchgestellt zum Bürgermeister von Haßbrück, der sich ebenfalls bewirbt. Christopher Dietz, Geschäftsführer der Eventagentur Werk B, wirft auch seinen Hut in den Ring. Mit dem habe ich gestern auch noch kurz gesprochen. Also allein was gestern also zusammenkam, war doch durchaus interessant. Dann habe ich auch mit Hannes B. Ehrhardt Kontakt gehabt in den letzten Tagen. Das ist der Geschäftsführer der ESW Unternehmensgruppe. ESW ist bekannt unter anderem durch den Familienblock im Stadion. Also die wollen da auch sozial Benachteiligten die Möglichkeit geben, Fußball zu schauen oder Familien mit günstigeren Karten ausrüsten. Also ist dann schon im Umfeld ziemlich engagiert beim Club und ja, sie alle haben halt das eine große Ziel, den Club wieder nach oben, nach vorn zu bringen und natürlich irgendwann in die Champions League.
Ganz aktuell gibt es heute auch noch eine neue Kandidatur. Bülent Bayraktar hat seinen Hut in den Ring geworfen.
Seines das habe ich gerade schon gesagt.
Der türkischen Ring. Gemeinde.
Ich hab ihn jetzt auch erst nur vom Uli gehört, aber der hat mir tatsächlich auch gestern einen Leserbrief schon geschrieben zu diesem Nazi-Thema. Da habe ich das erste Mal von ihm gehört. Und ein paar Stunden später, wäre das der erste Aufsichtsrat mit Migrationshintergrund beim 1. FC Nürnberg eigentlich? Ich habe keine Ahnung.
Boah.
Puh. Das ist jetzt mal eine Frage.
Naja. Wir werden es mal recherchieren. Marc Oechler, Martin Driller und Schunli Parkenburg auch noch. Da wären wir wieder bei der lustigen Frage, ob es mehr Fußball-Sachverstand im Aufsichtsrat braucht und ob den dann Ex-Fußball-Profis mitbringen. Ja, ist ja nicht immer automatisch so, oder?
Eine oft gestellte Frage. Aber was man natürlich bei dieser ganzen Diskussion jetzt auch nicht übersehen darf, der Aufsichtsrat ist jetzt nicht das Gremium, das beim Club alles zu entscheiden hat. Also sie dürfen die Vorstände bestellen und abbestellen, was im Falle Palikutscha ja nicht so lange gedauert hat. Wie lange? Die beiden Amtshandlungen waren ja nur, glaube ich, 15 Monate auseinander.
Hast du heute geschrieben? Ich musste schmunzeln, als ich es gelesen habe.
Ja, das ist lieb, Fadi. Ja. Der Aufsichtsrat, ja, es soll eigentlich im Hintergrund wirken, aber er rückt natürlich gerade vor Mitgliederversammlung massiv in den Mittelpunkt, obwohl er eigentlich gar nicht dafür zuständig ist, Entscheidungen zu treffen letztlich, also außer halt die Vorstände zu bestellen, zu kontrollieren. Also,
aber er regiert natürlich schon immer so ein bisschen auch mit rein. Also wenn ein Vorstand zum Beispiel mit einem möglichen Trainer ums Eck kommt, mit einem möglichen neuen Trainer und der zum Beispiel Markus Anfang heißt und dann als Alternative noch Jens Keller genannt wird, dann
möglicherweise mischt sich der Aufsichtsrat auch.
Berät der Aufsichtsrat da vielleicht den Sportvorstand auch ein bisschen, oder?
Ja, aber möglicherweise mischt sich der Aufsichtsrat da auch zu oft ein in Angelegenheiten, die ihn gar nichts angehen. Also muss man auch ehrlich so sagen. Also Trainer holt und erlässt normal der Sportvorstand. Außer der Sportvorstand weigert sich, dann fliegt er einfach rein mit raus.
Alles schon erlebt bei diesem Verein. Es ist ein
Ja, aber ich glaube, der Aufsichtsrat kriegt dann schon Aufmerksamkeit, die vielleicht ein bisschen überzogen ist. Also das sind 9 Leute in diesem Gremium. Es werden jetzt 3 Plätze neu besetzt. Okay, es sind jetzt, glaube ich, 15 Bewerber. Aber trotzdem ist es halt nur der Aufsichtsrat. Und zu sagen, haben letztlich nur die Vorstände etwas in dem Verein und der Aufsichtsrat hat Kontrollfunktion. Das ist mal der entscheidende Punkt, finde ich, um halt das Thema Aufsichtsrat vielleicht mal ein bisschen nach unten zu ziehen, weil es ist nicht so wichtig. Also es ist interessant, wer da mit drin sitzt und wer möglicherweise gewählt wird, aber grundsätzlich sollte man das Thema Aufsichtsrat nicht zu hoch hängen.
Wir machen es natürlich trotzdem. Hans-Thomas Schamel will auch wieder rein in dieses Gremium. Das hat ja auch immer Unterhaltungspotenzial, oder Uli?
Das stimmt, ja. Der Mehretich-Baron, sagt man doch, oder? Landläufig. Wir hatten aber, der hatte schon vor Jahren ein Konzept für die Zukunft entworfen, das dann nie so richtig umgesetzt wurde. Versucht jetzt nochmal. Was ich noch anfügen wollte, es gab ja durchaus auch schon Ex-Fußballer, die in dem Gremium saßen. Also Mike Oechler war ja auch schon mal Aufsichtsrat. Manni Müller war eine Zeit lang dabei, bis er dann, glaube ich, relativ frustriert von sich aus das Handtuch geworfen hat. Tasso Wild war früher mal Vizepräsident, noch in der Ära Rot. Also es gab schon immer wieder auch mal diese Leute mit Fußball-Sachverstand. So richtig viel bewirken konnten sie aber dann doch nicht.
Ich wollte gerade sagen, viel geändert hat sich deshalb nicht. Aber vielleicht, wenn jetzt einfach mal drei Ex-Profis drin sind, Marc Oechler, Driller und Hagenburg, das
hieß dann aber, dass
man sich das vorstellt. Ausfällt,
ne? Ja, das stimmt. Wenn alle drei reinkommen.
Ja, und der Professor hätte natürlich auch etwas gut zu machen. Der erste Professor, der beim Club gewirkt hat, der war dann ja irgendwann nicht mehr da.
Wie hieß der denn?
Ingo Böbel.
Ingo Böbel, ah, okay. Aber war nicht im Aufsichtsrat, ist im Aufsichtsrat nicht
auch? Nee, das waren damals ja noch andere Strukturen. Aber
ja, aber jetzt war da nicht kürzlich auch mal irgendwann ein Professor drin?
Professor Gömmel war
da. Ja, genau. Ja. Ist er? Nicht mehr, ne? Ich bin Aufsichtsrat, bin ich echt. Da kenne ich unseren Maulwurf und sonst niemanden.
Günter Koch.
Und Günter Koch, ja, der jetzt aufhört.
Ja.
Auch ein streitbarer Geist in diesem Gremium, glaube ich, aber naja. Puh, sonst noch was euch zum Aufsichtsrat einfällt oder wollen wir...
Ja, ich finde, das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass es schon interessant ist, dass es heuer diese Flut an Bewerbern gibt. Und ich glaube, dass das schon eng zusammenhängt mit dieser virtuellen Ausrichtung. Also, dass man sich halt nicht in der Meistersingerhalle da vor diese Menschen hinstellen muss und denen 3 Minuten was erzählt und sich dann vielleicht ausbuhen lassen muss, sondern dass man halt da sein Statement abgibt und das wird dann gesendet und gut ist es.
Kann man also virtuell,
ich glaube schon, dass das den einen oder anderen motiviert hat, sich da noch einmal zu bewerben.
Ja, es heißt, das tatsächlich habe ich versucht, diese Mitgliederversammlung ein bisschen zu verdrängen. Das heißt, die werden gar nicht sozusagen live ihre Reden halten, sondern nehmen das vorher auf und dann...
So habe ich das verstanden, ja.
Okay. Mhm. Ja, es erstaunt mich, dass es so viele sind, nachdem ihr jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit der Aufsichtsrat... Land auf, Land ab beschimpft worden ist, wüst. Und trotzdem gibt es Menschen, die das entweder nicht mitbekommen haben oder das super finden oder
ja, aber wir werden doch auch immer wüst beschimpft und gehen trotzdem wieder zum Club.
Ja, aber es will halt keiner mehr Zeitungsjournalist werden. Nicht nur deswegen, aber ja. Das finde ich schon erstaunlich, dass es da dann trotzdem Menschen gibt, die sich engagieren. Ist ja eine gute Sache. Würdet ihr mal Aufsichtsrat werden wollen?
Ihr müsst mir erst Mitglied sein, ne?
Ah. Ja, also ich meine, bist du gar nicht. Ich dachte, ich war mir sicher,
nein.
Dass.
Nein?
Nein. Wolfgang, bist du was? Mitglied? Bist du Mitglied beim 1. FC Nürnberg?
Nein, Fadi. Nein.
Okay.
Nein. Der letzte Frage an Uli, der letzte Journalist, der Mitglied beim 1. FC Nürnberg war?
Mac Löser.
Markus Löser. Ich weiß nicht, ob das noch ist. Grüße an den Mac.
Ja.
Das ist jetzt sehr bitter für Günter Koch und ich hoffe, er hört es nicht. Naja. Also, mit welcher Berufsbezeichnung würde ich Günter Koch versehen? Rentner dann einfach, oder? Ja, ne? Da kriegt ihr jetzt Ärger mit ihm. Wollt ihr euch noch schnell entschuldigen? Publizist.
Matthias Zeck hast du auch unterschlagen übrigens.
Ja.
Der war auch Mitglied und Journalist.
Stimmt. Und also ist auch nicht so
voller
Freude aus diesem Verein dann.
Nicht unbedingt.
Ja. Und Wahnsinn. Ich habe Matthias Zeck gestern gehört, als ich zum Stadion lief. Da haben sie dann irgendwie die Zeck-Reportage vom 3-0 gegen Bayern eingespielt.
Warum denn das?
Keine Ahnung, weil ja jetzt eine neue Zeitrechnung begonnen hat und sie sich schon mal warm anziehen müssen.
Mhm.
Denke ich mal.
Ja.
Keine Ahnung, also auf einmal hörte ich da Zeck aus den Mikrofonen, aus den Lautsprechern dröhnend.
Grüße an dieser Stelle.
Grüße an Matthias, ja.
Kann man in Bamberg empfangen, dieses Internet?
Ich glaube, das geht. Bis Bamberg, kurz danach hört es dann auf.
Modem.
Ja. Okay. Sonst noch jemand, den ihr grüßen wollt? Zeitlang hat Stefania Blonker diesen Podcast dazu benutzt, immer mal wieder irgendjemanden zu grüßen. Grüße an Stefania Blonker.
Wir könnten mal die Leute grüßen, die am nächsten Montag um 18 Uhr möglicherweise das Glück haben, in der Sparkasse dabei zu sein, Fabi, oder?
Das könnten wir auf jeden Fall machen. Ich befürchte, jetzt haben wir so viel langweiligen Quatsch erzählt in den letzten 5 Minuten, dass jetzt keiner mehr zuhört. Aber die noch da sind, wir machen auf Einladung unseres Sponsors der nächste Woche einen Live-Podcast in den Räumlichkeiten der Sparkasse und da sein wird Michael Wiesinger und nochmal über dieses Wunder von Ingolstadt sprechen und über seine Rückkehr in den Alltag im Nachwuchsleistungszentrum. Und man darf uns dabei nicht nur zuhören, sondern auch zusehen. Wir verlosen Karten und zwar muss man uns dazu auf Instagram folgen. Was man hoffentlich sowieso schon alle tun. Also folgt KDEP auf Instagram, da werden in den nächsten Tagen noch Karten für dieses Event verlost und dann sitzen da nächste Woche am Montag um 18 Uhr Uli Dickmeier und ich und lobpreisen Michael Wiesinger, ein ehemaliger Nachbar von dir, Uli, ne?
Ja. In der Baderstraße, wohlgemerkt.
Und jetzt wohnt keiner mehr von euch beiden dort, weil ihr beide so einen sozialen Aufstieg hingelegt habt, dass ihr jetzt in riesigen Villen in Vororten.
Bin noch näher zum Club gezogen.
Ja, ob das so gut war. Naja, reden wir nächste Woche vielleicht nochmal drüber. Also auf Instagram KDEP folgen und uns dann nächste Woche aus nächster Nähe beschimpfen können. Das ist doch attraktiv, oder Wolfgang? Klingt gut. Kommst du auch vorbei, Wolfgang? Nimmst du an der Verlosung teil?
Ich glaube, ich habe frei, Fadi.
Ah, stimmt, ist ja Montag. Okay, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich wollte mich noch entschuldigen, falls irgendein Lärm im Hintergrund zu hören war. Wir haben Bagger vor der Tür.
Ich habe tatsächlich auch eine Baustelle hier vor der Tür.
Nicht nur der Club ist eine Baustelle.
Ja. Und überall wird es gut ausgehen. Bei dir, beim Club, hier, alles. Wolfgang?
Wir haben keine Baustelle vor der Tür. Tja. Wir haben nur Bäume und Natur.
Schön. Einen schönen Tag wünsche ich euch beiden noch. Ihr müsst jetzt wahrscheinlich Sachen für die Zeitung schreiben. Und ich, naja, guck mal so, was irgendwer für mich zu tun hat.
Der Newsletter geht heute noch raus, ne?
Das stimmt. Einen Newsletter haben wir auch. Den kann man abonnieren auf nordbayern.de. Tut das. Heute schreibt ihn Wolfgang Lars. Und er beginnt mit einem Mühl. In diesem Sinne, schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.